Ich habe die Worte probieren jetzt mal aufgeschrieben. Und zwar möchte ich zu der Natur der Erscheinung sprechen. Vieles, glaube ich, was ich anspreche, passt zu dem, was gestern an diesem verrückten Tag passiert ist. Ausgehen möchte ich von dem Motto, was wir haben, das Non-Dualitätslehre Austausch treffen. Und was bedeutet das, Non-Dualität oder Einheit? Ist damit gemeint, dass alles miteinander verbunden ist, leer ist oder einfach nicht aus sich selbst heraus existiert? Oder dass alles eine Illusion ist? Also irgendwie stimmen diese Formulierungen ja so ganz gut. Aber sie lösen auch allzu oft so was wie ein Gefühl der Unfassbarkeit aus. Und oft scheint es mir, dass wir allzu oft oder zu schnell dann dem entgegenwirken, diesem Gefühl der Unfassbarkeit, indem wir sagen, letztendlich ist das alles ein Mysterium. Und ich glaube, es ist sehr lohnenswert, wenn wir uns klar machen, dass wir geprägt sind davon, Schlussfolgerungen aus unseren Wahrnehmungen zu ziehen. So neigen wir beispielsweise dazu, aus den Sinneserfahrungen, die wir machen, also wenn wir beispielsweise auf einem Stuhl sitzen, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass erstens der Stuhl existiert und zweitens, dass wir selber existieren. Und diese Schlussfolgerung, also aus der Erfahrung, auf eine wie auch immer geartete Existenz von was auch immer zu schließen, die ist durch überhaupt nichts gerechtfertigt. Außen durch die Funktionalität, die diese Schlussfolgerung der Existenz hat. Und die Wirkung natürlich, die es auf uns selber hat. Nicht zuletzt durch die Gewohnheit, weil das machen alle so, wir machen es eh auch schon immer so. Und diese Schlussfolge ist einfach eine Konditionierung im System. Und Konditionierungen lösen sich bekanntlich durch das Aufbauen, nicht automatisch. So führt eben jede Konditionierung des Schlussfolgerns hinsichtlich des Erwachens zu einem wirklich erstaunlichen Phänomen, mit dem sich die spirituellen Gemeinschaften schon seit Ewigkeiten herumschlagen müssen. Der Dreh- und Angelpunkt dieses berühmten Aufwachens scheint mir zu sein, dass der Mensch aus jeder Wahrnehmung herausfällt und sozusagen jenseits von Raum und Zeit, jenseits von Sein und Nichtsein, also Existenz und Nicht-Existenz, jenseits davon, sich feine Bewusstheit offenbart. Also so weit, so gut. Wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, jeder kennt das. Also spätestens, wenn der Mensch dann anfängt, anderen Menschen zu erzählen, es ist alles nur ein Traum, eine Illusion, dann ist die Wahrscheinlichkeit nach meinem Eindruck groß, dass der Mensch seiner Konditionierung des Schlussfolgerns aufgesessen ist. Also die Frage ist ja, was ist geschehen? Wie kann so eine überwältigende Entdeckung seiner Bewusstheit banalisiert werden? Und so verrückt es klingt, aber die Schlussfolgerung oder die Konditionierung des Schlussfolgerns macht aus einem Nichtereignis, was das Aufwachen ja am ehesten ist also im Herausfallen aus der Wahrnehmung, jenseits von Existenz und Nicht-Existenz, einfach eine Nicht-Existenz der Erscheinung. Das ist was völlig anderes. Ganz genauso wie vorhin die Konditionierung aus der Erfahrung des auf dem Stuhl Sitzens eine Existenz des Stuhls gemacht hat, so macht sie nun aus der reinen Bewusstheit, der Erfahrung der reinen Bewusstheit, auch wenn man das vielleicht nicht Erfahrung nennen kann, eine Nicht-Existenz der Form im Allgemeinen. Also richtig scheint mir vielmehr der einzige Moment, der frei von der Kategorie von Existenz und Nicht-Existenz ist, ist die unverstellte Schau reiner Bewusstheit. Wenn wir uns die Welt der Form anschauen, so erkennen wir vorerst einmal unabhängig vom Aspekt der Leerheit ihre durch und durch energetische Qualität, der wiederum bis ins kleinste Detail Intelligenz und Schöpferkraft innewohnt. Also wie schon beim Beispiel des Stuhls, können wir hier nicht aus der Erfahrung der Form auf die Existenz der Form schließen. Dementsprechend ist hier in der Form ebenfalls die einzige Erfahrung, also die Kategorie der Existenz rechtfertigt, ist eigentlich nur die Gotteserfahrung. Denn die Gotteserfahrung unterscheidet sich von allen anderen Erfahrungen, die wir haben. Ebenso wie die Schau der reinen Bewusstheit sich von allen anderen Erfahrungen unterscheidet, dadurch, dass sie eben keine Erfahrung im Sinne von Sinneswahrnehmung oder Kopfwahrnehmung ist. Die Schau der reinen Bewusstheit ist eine Schau jenseits der Kategorie von Existenz, während die reine Gotteserfahrung absolute Existenz in jeglicher Form durch Raum und Zeit bewusst werden lässt. Und nun wissen wir oder erfahren wir, dass es letztendlich eine Identität von Leerheit und Fülle gibt. Also von reiner Bewusstheit und Gott. Und das heißt, es gibt auch diese Identität von Existenzkategorie und der Jenseitigkeit von Existenzkategorie. Ich weiß, das klingt alles sehr abstrakt, hat aber sehr praktische Auswirkungen auf uns. Denn diese Identität von Existenzkategorie und Jenseitigkeit von Existenzkategorie ist sehr praktisch, da sie uns ein tieferes Verständnis für das, was wir allgemein Wunder nennen, erschließen kann. Also ich möchte mal einfacher ausdrücken. Diese Existenzkategorien sind das, was wir für möglich halten. Und die Jenseitigkeit von Existenzkategorien beschreibt das, was wir für nicht möglich halten, als Wunder. Und wenn wir uns also klar machen, dass das, was wir für möglich halten, de facto identisch ist mit dem, was wir für unmöglich halten, also Wunder, dann sind wir frei. Und alles ist jederzeit und in jeder Situation möglich, wenn wir in der Lage sind, zu glauben, im Sinne von Gewissheit. Und dieser Glaube, der uns frei und allmächtig macht, gelingt uns nur in der bedingungslosen Liebe. bedingungslosen Liebe, deren Bedingungslosigkeit fortwährend herausgefordert wird durch den freien Willen, der sozusagen auferlegt ist. Den eigenen freien Willen, der uns jederzeit entscheiden lässt zwischen Liebe und Bedingung, sowie den untereinander, im sozialen Zusammenhang mit anderen Menschen, also Konflikten, die auftreten. Und diese Diversität an und für sich und die damit einhergehende Konflikthaftigkeit, das ist eine Qualität an und für sich, eine letztendlich und quasi höchste Qualität. Und anders ausgedrückt, der freie Wille ist Garant für Konflikte, die wir brauchen, die meiner bedingungslosen Liebe sozusagen ein unerlässlicher Trainingspartner ist. Diese bedingungslose Liebe ist nur eine andere Formulierung für im Gottsein, also den Glauben, dass Wunder jederzeit möglich sind. Jeder Glaube an Wunder, aber auf jeden Fall die damit einhergehende Freiheit und Glückseligkeit, ist nicht zu haben, ohne das gleichzeitige Akzeptieren und Erleben reiner Bewusstheit jenseits der Existenzkategorie einerseits und andererseits absolute im Gottsein und absolute Existenz. Diese Gleichzeitigkeit ist entscheidend. Also, auf dem Stuhl sitzen, jedes auf dem Stuhl sitzen, ist a priori ein schöpferischer, göttlicher und bewusster Akt. Ja, danke.
Jetzt geht es im Austausch, wie auch immer, auf welche Ebene auch immer. Ich versuche immer gerade noch am Spüren und am Verlauf.
diesem Zeitraum, für die man dann Zeit braucht, dass wir das hier anpassen. Und wir werden irgendwie auch den Text vielleicht zugänglich machen, wenn das
abgeheizt ist. Ich würde jetzt anfangen, wenn das nicht zufällig machen, aber ich tue kann.
Ja, doch. Ich habe hier zwei Herausforderungen. Ja. Einer, und dann stimmt. Erstmal umgehen oder das wäre jetzt im Netz oder
so. Ich glaube eben auch für die Schwierigkeit, jeder hat seine Lebensart, Dinge darzustellen und ich brauche eine Zeit, mich darauf einzustellen, damit ich weiß, worum geht es denn, was man jetzt gerade da.
Entschuldigung, kannst du das Mikro benutzen?
Das ist meine Wahrnehmung, wie ich es verstehe. Du hast etwas, was man nicht aussprechen kann, versucht in Worte zu fassen. Zusammenfassend, jetzt, wie ich es verstehe, ist es einfach diese Einheit, eine große Umarmung, die sich in der Dualität einfach so lebt. Dieses Unmanifeste, was sich einfach als Manifest sorgt, ob es jetzt so ist oder genau in dem, das Jenseitige, was sich eigentlich
des genauen Schauens. Also, dass wir zu leiden und zu früh von diesem faszinierenden Effekt sozusagen zu kapitulieren. Ja. Es geht nicht jetzt darum, bis ins letzte Detail alles zu erfassen mit dem Verstand oder so, aber das wir die Fähigkeit haben als Menschen, die Schöpfung wie soll man sagen, vielleicht nicht die Größe zu erfassen, aber doch diese Wirkmechanismen beschreiben zu können, ja, die sich aus der Identität von reinem Bewusstsein und dieser Existenz dieser Welt sozusagen ergibt.
Ist da ein Unterschied?
Es ist eben kein Unterschied. Und das hat halt viele Implikationen. Beispielsweise, dass Wunder existieren müssen. Das ist jetzt keine Glaubensfrage, also so eine Glaubensfrage in dem Sinne der Gewissheit. Besteht aus dem Zweifel.
Was verstehst du unter Wunder?
Ja, das, ich habe das jetzt so geschrieben, dass die diese Existenzkategorie, die sich aus der Gotteserfahrung ergibt, identisch ist mit der Jenseitigkeit von Existenzkategorien, die sich aus den Erfahrungen der reinen Bewusstheit ergibt. Also das, was wir für möglich halten, das, was wir nicht möglich halten, muss identisch sein. Und das nennen, also können wir Wunder nennen, dass sozusagen Sprünge in der Matrix möglich sind. Ja, dass diese Kontinuität durch nichts, wie soll man sagen, begründet ist, die wir annehmen. Und das ergibt sich einfach ganz direkt nur aus diesen beiden. Erfahrung ist eben das falsche Wort, aber ich sage mir das jetzt, weil ich kein anderes Wort dafür habe. Die Gotteserfahrung und der Erfahrung der Reihe Gottes.
Im Alltag.
Im Alltag,
jetzt.
Ja.
In der Zeit. Dankeschön. Also du hast gesprochen von dem, dass wir sehr schnell Schlüsse ziehen. Und vielleicht ist es dasselbe, was ich eigentlich darunter verstehe, unter Antworten haben. Meine Wesensart ist auch, wenn ich mit Menschen zusammen bin, nicht Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen. Und auf eine Antwort wieder eine Frage zu stellen und genauer hinzuschauen. Ist das? Das, was du gemeint hast, mit wir ziehen Schlüsse und wir fixieren uns dann auf was?
Nein, ich habe mich schon sehr bezogen auf die Schlussfolgerungsgewohnheit sozusagen, die wir haben.
Mhm. Genau.
In Bezug auf Existenz. Also, dass wir aus der Wahrnehmung auf Existenz schließen.
Ja, das meine ich auch. Auch ja. Das ist die letztendliche Frage dann, ja, auf die ich dann hin, wo ich dann hin will. Wenn ich den Fragen folge, dann taucht die Frage der Existenz an sich auf.
Genau.
Aber ich gebe da keine Antwort, weil das wieder eine Schlussfolgerung wäre.
Also man kann ja diese Schlussfolgerung nutzen, weil sie haben eine Wirkung. Aber es ist nur eine, also im Sinne von Wirklichkeit auch, also wie wir in der Welt dann uns fühlen sozusagen. Auch für therapeutische Interventionen und so weiter. Also es ist völlig sinnvoll, finde ich, auch mit diesem Existenzkonstrukt zu arbeiten. Aber es ist nichts Festes, sozusagen.
Mhm.
Ja. Also es kann nichts Festes sein, weil es, also Existenz immer identisch ist mit der Jenseitigkeit von Existenz. Also die Jenseitigkeit von Existenz ist was anderes als Nicht-Existenz. Das ist sehr wichtig. Das will ich das klar machen. Also die Erfahrung der reinen Bewusstheit findet ja nicht in der Nicht-Existenz statt, sondern in der Jenseitigkeit jeglicher Kategorie von Raum und Zeit. Also der Existenz und Nicht-Existenz. Das ist ein großer Unterschied. Und das bedeutet, dass wenn quasi wieder die Form ins Bewusstsein kommt, jede Freiheit besteht. Also damit arbeitet zum Beispiel der ganze Schamanismus, die geht immer zum Punkt und bringt dann sowas wie ihren Wunsch da rein, der soll sich materialisieren, das scheint deutlich auch zu funktionieren.
Ich möchte dazu sagen, für mich ist das so schlüssig formuliert, dass ich wirklich nichts mehr sagen kann. Einfach den Text. So helfen sie uns auch zu unterscheiden, und es ist sehr wesentlich zu unterscheiden. Und dieses Konzept, wie du das darlegst, erfüllt die verschiedenen Phänomene und Nicht-Phänomene zusammen. Ja? Das finde ich sehr schön. Also das Einssein von all dem und trotzdem dass es unterscheidbar ist und dass wir es auch unterschiedlich erleben. Und dass dieses reine Gewahrsein, auf das wir nur hinweisen können, dass wir nicht ausdrücken können, dass sich selbst ausdrückt in allem, was existiert und was nicht existiert, und doch gleichzeitig jenseits ist von all diesen Kategorien. Es gibt eben einen Geschmack, das ist das, was für mich, und auch es verstärkt die Erlebbarkeit. Und all dem, ich finde, das ist hilfreich, ja. Weil wenn man Erwachen nicht selber erfahren hat, dann ist man sehr hilflos mit all diesen Begriffen, oder? In diesem Sinne. Ich sehe auch alle Konzepte immer nur provisorisch. Ja. Wenn wir diese wenn man das auf dieser Ebene lassen kann, dann ist das gutes Arbeitsmaterial. Und das ist ja das, was auch immer wieder gefordert wird. Obwohl eben diese Hilflosigkeit da ist, nichts geben zu können von den Erwachten, weil ja alles schon so da ist, wie es ist, so ist doch immer wieder gefordert, eine Hilfestellung zu bieten. Und das finde ich sehr, sehr schön, auf verschiedenster Ebene diese Hilfestellung zu bieten, eben auch auf kognitiver Ebene.
Es ist auch wichtig, in dem Zusammenhang dieser Blick auf die systemimmanente Zusammenspiel von bedingungsloser Liebe und freiem Willen. Es gibt ja manchmal so Fantasien von einer, ich nenne es jetzt mal, Weltrettungs Fantasie in esoterischen Kreisen und da schwingt so für mich mit oft, dass es alles harmonisch wird irgendwie. Und mein Eindruck ist halt der, dass es nicht um das Wohlfühlen des Harmonischsein geht, im Sinne, wir lieben uns alle und so weiter, sondern dass es unsere Inkarnation, wie wir sie erfahren, eher damit zu tun hat, dass wir diese bedingungslose Liebe ja nur in dieser, in Gottsein erleben. Und das immer wieder geprüft wird und die einzige Möglichkeit, das zu prüfen, ist genau dieser freie Wille, der zu einer ständigen Konflikthaftigkeit in der Form führen muss und auch soll. Also damit diese Bedingungslosigkeit immer radikaler wird und bewusster sozusagen. Und quasi auch Wirklichkeit umfassender und immer verfeinerter, also zu erleben, also die Liebesfähigkeit sozusagen zu trainieren. Ja. Und das ergibt sich auch aus der Identität von Mehrheit und Führung. Das ist so ein zentraler Punkt. Ja.
Es gibt einfach auch Gott wieder einen Platz. Es gibt diese bedingungslose Liebe auch wieder Raum in einem Gebiet, wo hauptsächlich über reines Gewahrsein geredet wird. Das ist ja in diesem Gebiet, in dem wir oft tätig sind, wird sehr viel über reines Gewahrsein geredet. Und über dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ja. Und alles ein Geschehen ist, das einfach so stattfindet, wie es stattfindet. Ja. Es gibt wieder eine Handlungsebene. Und das ist sehr wesentlich. Und ich denke, in dem Sinn sind wir auch Abbild eines Schöpfergottes, der eben kreativ tätig ist. Und der Mensch ist kreativ tätig. Und in dem Sinn auch Abbild Gottes. Und für mich ist ein Schöpferbegriff nicht im Gegensatz zu reinem Gewahrsein, das jenseits ist von allen Kategorien.
Okay, das ist ja identisch, das ist ja
genau
das Wichtige.
Das ist identisch, ja.
Aber dann scheint gerade im Widerspruch zu sein zu dem, was du gesagt hast, weil wenn gesagt wird, es geschieht, was geschieht. Weil es ist eben dieses Ich, was handelt, und dieses Ich ist auch Gott. Aber dann stimmt genau das, dann stimmt es eben doch, es geschieht, was geschieht.
Ja, absolut.
Aber du hast es gerade anders formuliert.
Genau. Ich habe es anders formuliert, aber es ist dasselbe. Und ich finde es sehr wesentlich, dass wir anfangen.
Ich finde es sehr wesentlich, dass wir anfangen, diese lineare Denken zu durchbrechen und vielgleisig anfangen zu denken und auch paradoxes Denken mit einbeziehen. Das ist ja genau das, was ich liebe an deinem Vortrag. Ja. Das ist in auch mehrschichtig wird. Widersprüche mit einbezieht, die auf der Verstandesebene oder auf der Ebene von Logik nicht mehr wirklich zu erfassen sind, darüber hinausgeht.
Also ich glaube nicht, dass es nicht logisch ist. Es ist nur nicht diese mathematische Logik, wie wir sie aus der Schule kennen. Es ist durchaus also auch dieses Paradoxe hat ja eine Logik. Ja? Also das sind wir nur nicht gewohnt. Das ist etwas, was der Verstand durchaus in der Lage ist zu praktizieren.
Das ist genau. Also ich sehe dann oft so, dass wie unser Verstand ist geschlossen, ein geschlossenes System, und wir sollten dieses System aufbrechen, dass es ein offener Verstand wird, der keine Grenzen kennt, und dann wird es auch zu einem göttlichen Werkzeug, das über sich hinausgeht und nicht nur in Kästchen, Kategorien denkt. Also ich bin da auch ganz einverstanden. Für mich ist das nicht im Widerspruch, dass alle Dinge geschehen und das Schöpfung die mit einem Willen geschieht. Mit einem freien Willen, ja. Das ist ja in sich selber eigentlich auch ein Paradox. Weil ein Willen ist ja eigentlich eine Energie, die gerichtet ist. Und die in sich selber nicht frei ist. Aber ein freier Wille ist etwas, das darüber hinausführt. Ich weiß, es ist schwierig, über diese Dinge zu reden. Es ist einfach ein Versuch.
Frau Helding, hat das eine Wirkung, nicht? Also wenn man diese Paradoxie aufdeckt, das Bewusstsein kriegt sozusagen, dann entsteht eine Öffnung. Das ist das, was wichtig ist.
Ja, und das geht. Und ja.
Jetzt die Frage, wie du die Unmittelbarkeit des Lebens hier, also einordnen könntest, mit diesen Begriffen.
Kannst du da noch ein Wort sich an? Also, was wäre jetzt genau die Frage ist?
Also Unmittelbarkeit des Lebens, also das Leben in diesem Augenblick also direkt. Ich denke, also dieser Begriff der Unmittelbarkeit ist doch eigentlich klar. Okay, also nach dem Erwachen dieses unmittelbare Leben zu erleben. Zu üben, zu lernen, wie wir in der Eingangsfrage hier uns dann befasst haben, zu lernen, aus der Non-Dualität heraus zu leben, ist ja auch ein Leben der Unmittelbarkeit, ohne zu hinterfragen, ohne Vorstellungen, ohne zu konstruieren, sondern direkt im Augenblick und ohne irgendein mentales Drumherum.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen den letzten Satz in dem Vortrag so formuliert wo ich da sage, jedes auf dem Stuhl sitzen ist also a priori. Das ist die Unmittelbarkeit. Ein schöpferischer, göttlicher und ein bewusster Akt. Bitte?
Ich folge noch dem Vortrag, ich bin noch nicht ganz am Ende in der Aufnahme, deswegen, aber das ist, ja.
Du meinst nicht nur das Schiff auf dem Stuhl, du meinst das Leben, das Gehen, das Gehen.
Alles, ja. Also jede Erfahrung ist, also muss sozusagen von der Wesenhaftigkeit göttlich und bewusst sein. Das, also egal, ob wir uns dessen bewusst sind, sozusagen. Also, das klingt für mich so verständlich, ist es aber eigentlich nicht.
Thank you.
Thank you. Und in der Lage waren, das in Worte auszudrücken.
Kirchen, Strukturen sogar. Und da wusste ich, es ist wahr. Und das, was hier geschieht, würde ich in meiner Sprache nennen. Wenn Gott auf die Erde kommt. Das eine ist das, dass ich, das, was ich offenbar. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Es muss zusammenkommen. Es muss zusammenkommen in menschlicher Form. Aus dieser Erde. Aus diesem Boden. Und wenn es auf diesem Boden ist, dann gibt es nichts mehr, worüber man reden kann. Sondern nur noch den Hinweis. Es ist wichtig, dass es auf den Boden kommt. Darum versuchen wir irgendwie zu verstehen. Für diesen Prozess. Wir können das gerade neu erfinden. Wir können neue Schöpfungen finden. Und alles steht schon geschrieben. Alles. Der sogenannte Himmel will auf die Erde. Himmel will auf die Erde. Eine ganze Lust. Und dafür müssen wir lernen. Und dieses sogenannte Lernen. Scheint wie das Erwachen. Ja, das Erwachen genannt wird. Doch die Erleuchtung geschieht dann, wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn das Licht auf die Erde kommt und durch dich scheint, dann wird etwas ganz. Muss es sich nicht mehr selbst bestätigen. Und es braucht kein Geschehen mehr. Von niemandem. Weil es da niemand mehr gibt, der eine Bestätigung braucht. Weil es niemand da draußen gibt. Dann ist alles aufgehoben.
wenn du Tee trinkst, trinkst du den Tee. Und wenn du läufst, läufst du. Und wenn du isst, dann isst du. Und wenn du schläfst, dann schläfst du. Dann wird es so einfach.
Thank you. Es ist kein einheitliches Springen. Und ich hätte das starke Bedürfnis zu dem, was ich hier miterlebt habe, da für mich was zu klären und ich möchte nicht wieder so irgendwie so reinhauen, das muss nicht unbedingt sein, ja. Aber irgendwo, für mich stellt sich die Frage, wann und in welchem Rahmen kann ich das sagen? Das muss nicht jetzt sein, aber
Warum nicht jetzt?
Jetzt.
Wir zwei Minuten eine Pause haben. Okay, keine Struktur.
Ist es ein kurzes Teilen oder ist es was, was
ein kurzes Mitteilen, die ich als unbescholtener Zuschauer hier das hier so erlebt habe.
Dann können wir kurze Pause machen und dann.
Ja, klar, zum Beispiel. Ja, irgendwie. Also, wie gesagt, kurz der Mitteilung, was der Einkommen ist, was wir hier.
Es gibt ja auch noch eine Schlussrunde, ne, wo Sharings.
Schlussrunde ist mir schon fast zu lang.
Ja, ich finde auch.
Also, ich fände es schön, wenn wir bei der Struktur blieben. Ich hatte sich bis jetzt total bewährt und.
Aber vielleicht ist es auch Struktur.
Na, das ist Martina einfach.
Also es ist ja so, Struktur ist ja nicht meine Stärke. Ich mache hier wirklich ein neues Experiment. Jetzt halte ich eine Struktur, was eigentlich auch gar nicht meine Stärke ist. Aber okay. Also das üben. Genau. Meine Ausgangsfrage zu diesem Treffen war ja, ob das überhaupt möglich ist, ja. Und das ist, zeigt sich hier die ganze Zeit. Das ist mir nicht aber gleichzeitig auch den Austausch zu haben. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag hier in Glückseligkeit weiter sitzen
kann. Okay, Frage: Wo kann ich innerhalb dieser Struktur und der Abendschlussrunde ist mir zu spät, ja, mit einer kleineren Gruppe was mich hier auch sehr stark bewegt hat, irgendwo, ja, das irgendwo gut zu teilen und gucken, was dann von euch, von
uns einstellen, was ihr Pausen
für die Martina
Natur. Ich habe schon einen Vorschlag, wenn es nur eine Mitteilung ist, die hier stehen bleibt, dann gerne. Aber wenn du jetzt jemanden ansprichst und du sprichst eine Person an, die darauf anspricht, dann wird das eine längere Geschichte. Ja?
Genau, die Diskussion.
Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn in der Mittagspause, das nochmal irgendwie auszudrücken. Ich fände es schön, wenn Sala dabei wäre, ich fände es schön, wenn Roman dabei wäre, ich fände es schön, wenn zwei, drei, vier andere Leute dabei wären. Aber wie gesagt, ich kann auch ohne das Leben, ich kann das auch so spielen lassen, aber wie gesagt, ich würde mich gerne darüber mitteilen und ich hätte gerne da ein Feedback, auch ein unterschiedliches Feedback. Ich weiß, ich könnte mit Sala drüber reden, aber Sala ist mir da zu wenig. Weil Sala mit mir den Teil einer Polarität darstellt, ja, so dieses erschüttert sein und auf der anderen Seite dieser Versuch, so diese Nüchternheit reinzubringen, ein Anschauen, ja. Also wie gesagt, da wäre mir Sala alleine zu wenig.
Also Mittagspause grün rot und dann fühlt halt die Leute an, bei denen du sagen bist, du dabei sein.
Ja, also wie gesagt, so Sala wäre mir wichtig.
Jetzt diesen Moment, also wir sprechen da.
Also wie gesagt,
im Leben glaube ich immer das dran, was ich gerne hätte, gerade, ja.
Okay, das ist ein tolles Argument, oder? Ein reichvolles Argument.
Ich bin den ganzen Tag immer mit dem, ja.